Herzlich willkommen zu Eltern in Balance – Impulse für eine feministische Elternschaft. Dieser Podcast ist für alle Eltern, die Lust haben, neue Wege zu gehen. Eltern, die ihre Elternschaft gleichberechtigt und feministisch leben wollen. Eltern, die wirklich gemeinsam Vereinbarkeit gestalten und zusammen die Verantwortung für alle Arbeiten innerhalb des Paar- und Familienlebens übernehmen möchten. Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und dass ich heute wieder eine neue Folge für dich aufnehmen kann, in der es um die gleichberechtigte Aufgabenteilung im Wochenbett geht, beziehungsweise eure Fragen dazu. Ich habe bei Instagram die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen, was euch da speziell interessiert. Die habe ich gesammelt und ein bisschen geclustert und die werde ich jetzt gleich beantworten. Wir sind ja seit ungefähr 7 Wochen jetzt zu fünft. Mitte September ist unsere Tochter geboren und ja, insofern bin ich frisch. Man würde auch noch sagen, im Wochenbett. Zumindest der Mutterschutz geht ja noch bis 8 Wochen nach der Geburt. Und da gibt es ja auch verschiedene Definitionen von Kernwochenbett und erweitertes Wochenbett. Die sind auch immer ein bisschen unterschiedlich. Also in 3 Wochen ist ja in der Regel so dieses Kernwochenbett. Es gibt auch diesen Spruch, eine Woche im Bett, eine Woche ums Bett, eine Woche am Bett. Das macht keinen Sinn. Also irgendwie hauptsächlich im Bett und vielleicht nochmal auf dem Sofa. Ich habe das dieses Mal aber auch schon, wie immer, sehr strikt eingehalten. Wahrscheinlich das zweite und dritte Wochenbett am strengsten, weil ich wusste, wie schnell das vorbei ist und wie heilig diese Zeit ist. Genau, also zum Wochenbett an sich kann man super viel sagen und wie es vor allen Dingen mütterzentriert, feministisch ausgerichtet sein kann, das ist ja hier mein Schwerpunkt. Ich könnte jetzt auch vieles sagen zu meinen Erfahrungen im Vergleich der verschiedenen Wochenbetten. Werde aber, wie gesagt, hauptsächlich auf eure Fragen eingehen und das so ein bisschen einfließen lassen. Und hoffe, diese Folge dient dazu, einen kleinen Eindruck zu kriegen, was sinnvoll wäre, vorzubereiten oder rechtzeitig dran zu denken, wenn du ein Wochenbett vorbereitest oder ja noch davon ausgehst, vielleicht ein weiteres zu erleben oder dein erstes auch Wochenbett zu erleben. Ja, also ich starte mal mit den Fragen, beziehungsweise starte schon noch mal mit ein paar allgemeinen Worten zum Wochenbett, weil es mir einfach wichtig ist zu betonen, was das für eine besondere Zeit ist. Ich glaube, es wird auch einfach in den Geburtsvorbereitungskursen und überhaupt im Gespräch über das Wochenbett ja oft verkürzt oder sehr wenig darüber gesprochen. Es ist einfach, die meisten Menschen denken irgendwie bis zur Geburt, zumindest beim ersten Kind. Und was danach kommt, ist irgendwie ja schwer vorstellbar oder man geht irgendwie davon aus, ja, dann war die Geburt und dann ist einfach so ein Kind da. Und was das genau bedeutet, weiß man eigentlich nicht so genau. Dass das aber eine Zeit ist, in der es um Heilung geht, oft auch um Aufarbeitung von Geburtserlebnissen, überhaupt im Ankommen miteinander, ums Stillen und genau, je nachdem, ob es eine spontane Geburt oder eine Bauchgeburt war, sind ja auch die Heilungsprozesse verschieden. Jede Frau erlebt diese Zeit unterschiedlich. Jede Frau hat da andere Bedürfnisse, sicherlich auch von Wochenbett zu Wochenbett verschiedene Bedürfnisse. Ich finde es einfach nur einmal wichtig zu sagen, dass das eine sehr wichtige, schützenswerte Zeit ist. Eine Zeit ja des Übergangs zum Elternwerden oder wiederholten Elternwerden. Und natürlich ist es eine körperlich intensive Zeit für Mutter und Kind, aber natürlich ist es auch eine intensive Zeit für alle Familienmitglieder, weil sich ja für alle auch was verändert. Sicherlich ist die körperliche Veränderung für die Mutter am allergrößten und die braucht auf jeden Fall viel Raum, aber auch die emotionalen Veränderungen für alle anderen Familienmitglieder, natürlich auch den Vater, die andere Mutter und natürlich Geschwister, Kinder, ist nicht zu unterschätzen und all das braucht Zeit und Aufmerksamkeit und deswegen würde ich euch so oder so empfehlen, beschäftigt euch mit dem Wochenbett, egal ob das erste, zweite, dritte, vierte und so weiter mal. Überlegt euch vorher wirklich gut, was euch da wichtig ist oder wichtig sein könnte, indem ihr euch eben informiert, mit anderen darüber austauscht und Erfahrungen von anderen hört, um ja gewisse Vorbereitungen, sag ich mal, treffen zu können. Das sind ja ganz organisatorische Dinge ja teilweise, sodass die Mutter ersetzbar wird und andere Menschen die Aufgaben übernehmen können, die sie sonst in dem Zeitraum übernehmen würde. Und ja, das sind aber auch Dinge, die extra hinzukommen, die sonst vielleicht gar nicht nötig wären. Also weitere Unterstützung zum Beispiel. Genau, und ich habe jetzt, glaube ich, gerade gar nicht das nochmal vervollständigt mit dem, was, wie lange geht denn das? Also es gibt auch Definitionen, die sagen, das Wochenbett geht so lange, wie die, die Mutter stillt. Das könnte sehr, sehr lange sein. Also das, es gibt da wirklich ganz verschiedene Zeiten. Auf jeden Fall ist es ja auch ja, immer eine Phase des Übergangs. Es gibt ja auch diese Idee, dass eine Schwangerschaft 10 Monate kommt und 10 Monate geht. Das ist jetzt nicht das, wie das Wochenbett hier jetzt heute gemeint ist, sondern das ist wirklich jetzt eher die, diese direkte Phase des Übergangs der ersten, ich würde mal sagen, 3 bis 8 Wochen. Und man weiß dann ja, dass das ja diese intensiv körperliche Zeit ist und nach 6 bis 8 Wochen ist ja, glaube ich, auch diese nochmal Untersuchung beim Gynäkologen oder Gynäkologin und die Möglichkeit, mit der Rückbildung anzufangen. Und das ist dann ist ja so ein Punkt, wo man also von körperlicher Erholung idealerweise spricht. Natürlich kann das individuell auch ganz anders sein und schneller gehen oder länger brauchen. Aber ich will euch nur sagen, ne, ungefähr, das ist der Zeitraum dieser ersten intensiven Zeit, die ich meine und die aus meiner Erfahrung auch sinnvoll ist, wenn man so lang wie möglich da auch ja, mit mehreren erwachsenen Personen zu Hause ist, je nachdem, wie lange eben da es für euch möglich ist, Elternzeit zu nehmen. Aber das ist vielleicht schon mal eine Sache auch zu Beginn, die ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung empfehlen würde, ist es mehr als den ersten Monat. Also beim ersten Kind hatten wir, glaube ich, die ersten 4 Wochen gemeinsam. Ich würde aber durchaus empfehlen, und das war dann jeweils danach länger, jetzt jeweils 6 Wochen. Es können auch gerne 8 sein oder vielleicht sind auch 3 Monate möglich. Und alles Weitere ist natürlich so ein bisschen Geschmackssache und auch, ob man es sich eben leisten kann. Also wie viel Überschneidungszeit von Elternzeit kann man sich ja zu welchem Zeitpunkt erlauben. Aber da würde ich am Anfang nicht zu sehr sparen, weil ja diese Anfangszeit kommt wie alle Zeiten nicht wieder. Aber die ist doch eben eine sehr sensible. Und ich glaube, wenn die einigermaßen stabil ist und wenn alle wirklich ganz gut so miteinander angekommen sind, dann ist das eine gute Investition. Das hat sich auf jeden Fall jetzt bei uns auch wieder bewahrheitet. Genau, wir hatten also ein wirklich schönes drittes Wochenbett, wenn auch das sicherlich das Beschäftigste war, weil klar, mit zunehmender Kinderzahl ist mindestens, also ich war immer, würde ich jetzt sagen, das zweite und dritte Mal sehr ähnlich beschäftigt, aber mein Mann war durchaus noch mehr beschäftigt als das zweite Mal. Und insofern würde ich sagen, das zweite Mal hatten wir wenigstens noch ein bisschen mehr Zeit alle zu oder ja zusammen und dass er auch ein bisschen mehr Babyzeit hatte. Das war jetzt ganz schön wenig ab und zu zwischendurch, musste man ihn immer erinnern. Du hast auch ein Kind, du darfst dich hier auch mal zum Kuscheln hinlegen, hast auch ein Kind bekommen. Das würde ich sagen, war der größte Unterschied zum zweiten Wochenbett. Aber sonst, ja, hatten wir auch einfach viel Glück. Ne? Man kann sagen, man kann sehr vieles, finde ich, vorher vorbereiten und vordenken und da einiges für tun, dass das auch eine möglichst gute Zeit wird. Aber ganz vieles hat man ja auch einfach überhaupt nicht unter Kontrolle. Also den Geburtsverlauf, das, wie man die Geburt dann erlebt und was man davon, ja, was davon noch nachwirkt. In welcher Form und auch natürlich, was das Kind betrifft, wie es dem geht, ob es irgendwie Probleme gibt beim Stillen, ob es gesundheitliche Themen gibt, das weiß man ja vorher alles nicht. Insofern würde ich sagen, da ist auch wirklich eine große Portion Glück dabei. Wir waren jetzt jüngst auch alle noch nacheinander krank. Sowas ist zum Beispiel natürlich auch außerhalb der Kontrolle und ist dann schon ziemlich anstrengend in so einer frühen Phase. So, jetzt aber mal zu euren Fragen. Die erste Frage ist, wie habt ihr die Aufgabenverteilung vor dem Wochenbett kommuniziert? Also ich vermute untereinander, aber auch gegenüber den Kindern. Das ist eine sehr gute, wichtige Frage. Also wir haben uns auf jeden Fall Gedanken gemacht und uns halt überlegt, einmal wie lange können und wollen wir das möglich machen, dass wir eben zu zweit zu Hause sind und mein Mann Elternzeit nehmen kann oder eine Mischung aus Urlaub und Elternzeit. Das schon mal vielleicht so als erste Basis, ne, sich das bewusst zu machen. Wie lange gönnen wir uns sozusagen als gemeinsame Ankommens- und Schonphase in Anführungsstrichen? Und dann haben wir darüber gesprochen oder uns einfach in dem Fall jetzt erinnert, wie war es denn letztes Mal, weil das ist ja schon, wie gesagt, ich würde sagen, das erste Wochenbett ist doch deutlich anders im Vergleich zu allen weiteren, wo eben schon Kinder da sind. Und man natürlich aber auch die Erfahrung hat und so ein bisschen einschätzen kann, was könnte uns da wichtig sein. Und darüber haben wir eben nochmal gesprochen, was ihm da wichtig ist, was er erinnert, was für ihn gut war und bei mir natürlich genauso. Und daraus war ehrlicherweise ziemlich schnell klar, dass es bedeutet, genau diese drei Wochen Kernwochenbett sehr streng einzuhalten. Davon habe ich immer profitiert und das habe ich eben auch immer sehr genossen. Und das bedeutete für mich, dass ich keinerlei andere Care-Aufgaben übernommen habe, außer Baby, was ja schon sehr viel ist. Also vor allen Dingen bedeutet es ja sehr viel zu stillen. Aber ja, im weitesten Sinne meist im Bett zu sein und mich da erholen, ausruhen zu dürfen, mich nicht um meine Versorgung zu kümmern, was Essen vor allen Dingen ja betrifft, und mich aber auch nicht um die anderen Kinder zu kümmern, es sei denn, es ergibt sich und passt. Also tatsächlich war das zweite und dritte Mal bei uns so, dass ja mein Job war, mich sozusagen von der Geburt zu erholen, zu heilen, zu ruhen und zu kuscheln und zu stillen. Und das ist ja, damit ist man ja schon ganz schön beschäftigt und ziemlich viel zu essen. Genau, auch ein Teilzeitjob in dem Fall. Also mein Mann hat tatsächlich alle, ja, Care-Arbeit übernommen, die außerhalb des Babys waren. Und vom Baby war immer der Deal, dass er vor allen Dingen wickelt. Und also, dass er nachts zum Beispiel, wenn es nötig war oder ist, aufsteht und wickelt. Und ja, ich das natürlich aber auch mache, wenn es sich jetzt gerade ergibt oder er gerade mit den anderen Kindern irgendwie beschäftigt ist. Also man kann es natürlich nicht total trennscharf sagen, aber das war so unsere Aufteilung und darüber haben wir eben vorher gesprochen und das haben wir auch mit den Kindern besprochen, versucht zu erklären. Also unser großer Sohn konnte sich auch noch ein bisschen an das andere Wochenbett erinnern, aber vor allen Dingen kann man es ja ganz gut auch vergleichen mit, wenn ein Elternteil krank ist und im Bett liegt, ohne krank dann zu sein, aber sozusagen sich zu erholen von der Geburt. Und genau, wir haben verschiedene Bücher ja auch zur Geburtsvorbereitung, also wo es ums Baby bekommen. Hallo Baby fällt mir zum Beispiel ein. Ich kann mal gucken, ob ich da die wir jetzt hatten, in den Shownotes verlinke. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob das Wochenbett da wirklich thematisiert wird, aber zumindest war das oft ein Anlass, auch nochmal drüber zu sprechen. Und genau, wir haben das schon mit denen ab und zu einfach thematisiert, wie das dann ist, wenn wir von der Geburt wiederkommen, dass ich dann vor allen Dingen im Bett sein werde und mit dem Baby sein werde und ja, Papa sich um alles kümmert, was ja hier, muss man sagen, jetzt auch nicht so ein Ausnahmezustand ist, weil die Kinder das halt kennen. Ich kann mir vorstellen, dass das, wenn das nicht ganz so 50-50 verteilt ist wie bei uns, eine größere Veränderung ist. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig, sich als Paar da bewusst zu machen, was bedeutet das eben genau. Und ja, da muss man eben sehen. Also ich fand es auch jeweils, also ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich noch hier um was anderes hätte kümmern sollen groß. Also klar war es so, dass ich manchmal in der dritten Woche oder so war mein Mann dann auch mal irgendwie weg. Und teilweise hat er ja auch die anderen älteren Kinder irgendwo abgeholt. Und dann ist man natürlich auch mal alleine. Und dann habe ich mir natürlich auch mal selber was zu essen gemacht, aber das war jetzt nicht die Erwartung. Es war immer klar, dass er das vorher denkt zum Beispiel und irgendwie eine Idee hat und ich mir das dann nur noch machen musste oder holen musste oder wie auch immer sowas. Also über diese Erwartung wirklich zu sprechen, und das war für uns für diese 3 Wochen auf jeden Fall, ja, das, und es hat auch auf jeden Fall gut funktioniert. Es hat schon das 2. Mal gut funktioniert, weil die Kinder, also wie gesagt, die Größeren wussten das. Und natürlich habe ich mal zwischendurch irgendwo was beim Anziehen geholfen. Oder ich habe vor allen Dingen vorgelesen, also Dinge, die man im Bett machen kann, gemacht. Oder ne, ein Kind konnte sich zu mir kuscheln und damit einschlafen oder so. Natürlich habe ich nicht keine Care-Arbeit übernommen für die anderen Kinder, weil ich war ja da. Ne, irgendwie muss man ja auch 3 Kinder unter 2 Erwachsenen verteilen. Aber ich habe eben nicht zur Kita, Schule, was auch immer, irgendwelche Hohlbringdienste, jetzt nicht in der Morgen- und Abendroutine in dem Sinne helfen müssen, sondern ich habe es halt dann getan, wenn es sich ergeben hat und sozusagen mit meiner Position im Bett vereinbar war. Genau. Darüber würde ich auf jeden Fall sprechen und die Erwartung, ja, gut klären. Welche Art der Unterstützung durch deinen Mann fandst du besonders wertvoll? Das ist die nächste Frage. Und die passt dazu gut, weil, wie gesagt, das war so die Haupt-, also das ist, ja, Unterstützung. Ich würde es jetzt noch nicht mal als Geschenk oder so bezeichnen, weil, ja, da, ich war auch schwanger. Ich habe dieses Kind geboren. Ich finde es völlig legitim und wichtig, dass die Person, die das tut, dann diese mindestens 3 Wochen wirklich absolute Schonzeit und Erholungszeit bekommt. Da profitieren dann auch eben auch alle von, also ne, je besser es einem geht und je mehr man da Energie tankt und ja, wie gesagt, je nachdem, wie es einem auch geht, für mich wäre das jetzt gar nicht die ganze Zeit so nötig gewesen und gleichzeitig ist es auch schwer, das so pauschal zu sagen, weil wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn es anders gewesen wäre und ich habe, also mir ging es insgesamt wirklich mental und körperlich eigentlich ziemlich gut. Mein erstes Wochenbett war da auf jeden Fall viel, also auch emotional wirklich extrem aufwühlend. Das war jetzt, dafür brauchte ich jetzt nicht so viel Zeit und gleichzeitig merkt man natürlich, dass auch die Nerven eher dünner sind und dass man einfach noch sehr reizoffen und sensibel ist und dass das schon gut ist, wenn man die Tür regelmäßig zumachen kann und sagen kann, ich habe jetzt hier einfach mal eine Ruhe. Und das, würde ich sagen, war die wertvollste Unterstützung, die mein Mann mir hätte geben können. Abgesehen auch auf jeden Fall vom Essen. Das ist ein großes Geschenk und eine große Unterstützung, ja, recht viele Mahlzeiten am Tag versorgt zu werden. Da muss man aber auch sagen, dass er das nicht komplett alleine meistern musste, sondern das war eine der Dinge, die wir vorbereitet haben oder wussten, dass die hier auch für uns vorbereitet wird. Wir wohnen ja in einem Wohnprojekt und da haben dann in den ersten 3 Wochen verschiedenste Menschen immer wieder gekocht und so war dann sehr oft mindestens 1 warme Mahlzeit am Tag versorgt. Aber es bleibt ja auch noch recht viel anderes. Also das ist auch etwas, was ich euch sehr empfehlen kann. Und wenn ihr diese Situation nicht habt, können das ja auch Freunde und Familienmitglieder machen. Und das habe ich auch teilweise eben vorher noch mit Freundinnen auch besprochen. Ja, aber das kommt, glaube ich, noch in einer anderen Frage. Wie kann man die Care-Arbeit für die großen Kinder fair und sinnvoll aufteilen? Ja, wie gesagt, wir haben sie eigentlich gar nicht aufgeteilt, sondern unsere Aufteilung war sozusagen eigentlich Baby und die 2 großen Kinder. Baby bei mir und die großen Kinder bei meinem Mann. Und das finde ich wirklich enorm wichtig, vor allen Dingen was den Mental Load betrifft. Natürlich habe ich auch mal an irgendwas erinnert oder mitgedacht und gefragt, ach, hast du das auf dem Schirm oder so, wenn ich mir eh gerade kam, weil er ja, wie gesagt, das von mir komplett übernommen hat. Aber genau, es hätte auch so funktioniert und wie gesagt, wenn es mir möglich war, mal irgendwo die Zähne zu putzen oder sowas in der Art zu tun, habe ich das auch getan. Habe ich nicht gesagt, nee, jetzt das muss jetzt Papa machen, sondern ne, wenn es sich ergibt, habe ich es klar auch gemacht. Aber wie gesagt, es ist wichtig zu gucken, wer hat welche Verantwortung. Und ich glaube, es ist schwer zu sagen, was ist da jetzt sinnvoll und fair. Ich finde unsere Verteilung sehr fair. Sicherlich kann auch sich was anderes fair anfühlen. Oder manchmal ist vielleicht der Vater auch gar nicht, ja, so nutzbar, wie es jetzt in unserem Fall war. Vielleicht ist da weniger Unterstützung möglich, dann muss die aber von jemand anderem geleistet werden, würde ich sagen. Und dann solltet ihr euch rechtzeitig da Hilfe organisieren durch FreundInnen oder Familienmitglieder, die das übernehmen können, weil es ist doch schon heftig, würde ich sagen, dass sonst ja als die Person, die gerade entbunden geboren hat und ja auch irgendwie mit anderen Dingen und vor allem dem Baby beschäftigt ist, das alles noch mitzumachen. Insofern würde ich sagen, eine faire und sinnvolle Aufteilung ist sehr individuell. Ihr solltet darüber sprechen. Ich würde aber versuchen, dass die Person eben, die geboren hat, möglichst wenig von all dem Sonstigen erstmal tun muss in dieser Wochenbettzeit, weil ja das, was zu tun ist an Heilung und Babyversorgung, eigentlich völlig ausreicht. Tipps, wie man das Wochenbett den großen Kindern gut erklären kann. Von der Fragerin sind die Kinder 9 und 4. Ja, also wie gesagt, wir haben das, glaube ich, so ein bisschen angegrenzt an wenn wir eh mal was zu dem Thema vorgelesen haben oder es sich in Gesprächen ergeben hat. Ich glaube, es ist auch gut, da rechtzeitig dran zu denken und es im Grunde über die ganze Schwangerschaft, wenn es sich ergibt, zu thematisieren. Man muss es jetzt nicht irgendwie erzwingen, aber es ist auch komisch, wenn man dann so kurz vor der Geburt und dem Stichtag steht und dann jetzt nochmal schnell das Wochenbett erklären soll und die Kinder irgendwie gar nicht wissen. Also oft ist, also zumindest in meiner Erfahrung, das ist ja eher so ein Prozess, dass es immer mal wieder Thema ist und sie auch interessiert. Hier war das dann einfach eine Phase, in der irgendwie Geburt ganz interessiert und wichtig war. Und natürlich, unsere Kinder sind ja 7 und 4, die Älteren. Also das interessiert die natürlich auf verschiedenen Erklärungsniveaus, sagen wir es mal so. und mit verschiedenen Worten. Und das hat sich bei uns eigentlich ganz gut ergeben. Insofern würde ich einfach sagen, haltet Ausschau nach den Gelegenheiten. Und vielleicht habt ihr aber auch so eine Art Familienrat oder ihr sitzt eh zusammen beim Essen oder so und könnt es einfach mal thematisieren und auch sagen, wir würden gerne mal darüber reden, wie das dann nach der Geburt ist. Und ich würde immer alles erzählen, wie es ist. Also wie gesagt, man kann es manchmal vergleichen mit irgendwie, wenn jemand krank ist und im Bett liegt, aber es ist deutlich länger. Und sonst ja auch erzählen, was da passiert, warum, Rückbildung und die Gebärmutter heilt und die große Wunde der Plazenta und sowas war bei uns schon immer Thema. Und auch, dass das Stillen sich erst einpendeln muss, dass die Milch, es dauert, bis die kommt und dass das Ruhe braucht und so weiter. Und ja, unsere Kinder haben das eigentlich immer ganz interessiert aufgenommen. Und natürlich muss man es oft in dem Moment, glaube ich, dann einfach, wenn es dann schwierig sein sollte und wenn größere Kinder das doof finden, dass man da jetzt im Bett liegt und irgendwie nicht aufsteht und sich nicht um bestimmte Dinge kümmert, dann kann man teilweise gucken, wie man es dann nochmal aufnehmen kann und erklären kann. Und ich glaube, es ist auch einfach sehr wichtig, viel Verständnis logischerweise auch dafür zu haben, dass sie das doof finden auch. Das war bei uns natürlich zwischendurch schon auch mal so, zumindest mit dem mittleren Kind. Das große Kind, muss ich sagen, fand das völlig in Ordnung und war irgendwie ja, damit fein, aber das mittlere Kind fand es zwischendurch schon doof, dass ich dann da irgendwie nicht aufstehen wollte. Und ja, dann kann man eben, also war es irgendwie wichtig, dafür Verständnis zu haben und zu gucken, was finden wir für eine andere Kontaktmöglichkeit. Ne? Was können wir jetzt hier machen, vorlesen, irgendein bestimmtes Spiel spielen, aus dem Bett oder vom Sofa aus, was halt geht und was meinen Möglichkeiten entsprochen hat. Und grundsätzlich würde ich sagen, es ist eben einfach sehr wichtig, das grenzt auch ein bisschen an die nächste Frage, wie mit dem Mom-Guilt umgehen und wirklich ausruhen. Dazu könnte ich jetzt auch sehr vieles sagen. Aber da ist, denke ich, einfach auch sehr wichtig, dass es eben andere Personen gibt. In der Regel ist das ja der Vater, aber vielleicht auch weitere Bezugspersonen, BabysitterInnen, FreundInnen, Großeltern, die diese Stellvertreterin sozusagen sein können für die Mutter und für Dinge, die die Mutter vielleicht sonst tut oder getan hat. Und wie gesagt, bei uns sind die Kinder daran sehr gewöhnt, dass der Vater genauso alle Dinge auch tut. Jetzt war das natürlich schon intensiver. Aber wenn das weniger geübt ist, dann ist es, denke ich, etwas, ne, was man vorher ein bisschen üben kann und was aber vor allen Dingen die Haltung der Mutter braucht, dass das völlig in Ordnung ist. Also ihr, ne, die schlechte Gewissen entsteht ja, weil man da sozusagen einen inneren Widerspruch hat und irgendwie ein kollektiver Glaubenssatz sagt, das ist so nicht in Ordnung, dass du dich hier komplett rausnimmst, du bist doch die Mutter, du musst da sein und dich genauso kümmern, die anderen Kinder haben doch auch Bedürfnisse und die sollen doch auch versorgt werden. Und das jetzt hat meistens einmal mit der Idee zu tun, ich bin sehr wichtig und ich bin verantwortlich, das alles zu tun und ich würde meinen Kindern etwas Schlechtes tun, wenn ich es nicht tue. Und ne, so braucht es sozusagen da eine starke innere Gegenposition und Haltung zu sagen, nee, ich, wie gesagt, habe geboren, ich versorge jetzt dieses Baby, das ist eine erste sehr wichtige Zeit, vor allen Dingen, bis das mit dem Stillen gut funktioniert, in der wir jetzt einfach diese Phase für uns brauchen und in der sich andere Erwachsene genauso liebevoll und intensiv um die anderen Kinder kümmern können. Und diese Zeit schenke und gönne ich mir. Die habe ich verdient, sozusagen, die steht mir zu. Und meine anderen Kinder, denen kann ich zutrauen und zumuten, dass ja jemand anderes diese alltäglichen Dinge übernimmt, ihnen, weiß ich nicht, das Essen macht, sie auf Toilette begleitet, sie anzieht, sie in den Kindergarten, in die Schule bringt und so weiter und so fort. Also ne, es braucht sozusagen da diese Haltung des Vertrauens, dass das in Ordnung ist. Und da könnt ihr einfach vorher bei euch beobachten vielleicht, wie ist da eure Position? Welche Gedanken habt ihr da? Welche Gedanken kommen? Was denkt ihr da aktuell? Und das sozusagen wahrzunehmen und eine andere Position und Haltung, die euch da mehr unterstützt, zu entwickeln. Und eventuell braucht ihr auch Unterstützung, zum Beispiel in Form von Coaching, um diese Position zu entwickeln. Es hat was mit der Reflexion der Mutterrolle zu tun, ne? Wie stark dieses schlechte Gewissen ist, damit ihr euch die Erholung wirklich erlauben könnt. Und wie gesagt, das setzt natürlich auch im Außen andere Bezugspersonen voraus und ihr könnt eben gucken, was braucht ihr, um ja, euch ausruhen zu können. Einmal, welche Gedanken unterstützen euch da, aber auch, was ist das an praktischem, organisatorischen, also was müsst ihr wissen, was funktioniert oder welches Backup habt ihr oder so, damit ihr entspannen könnt, weil das ist eben sehr, sehr wichtig. Die nächste Frage ist, kennst du das schlechte Gewissen den älteren Kindern gegenüber, weil eben weniger Zeit ist? Ja, also genau, das kenne ich auch, dass da Gedanken kommen, die sagen, ach, jetzt bräuchte doch dieses Kind dich auch mehr oder so. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, gerade schon beantwortet. Also dass ich kenne das, ich nehme das wahr, aber ich habe damit ja schon wahnsinnig viel gearbeitet. Das heißt, es ist relativ klein geworden und es gibt es noch und wenn es dann da ist, dann kann ich ja gute innere Argumente finden, warum es trotzdem in Ordnung ist oder warum es auch okay ist, vor allen Dingen jetzt in unserem Fall dem mittleren Kind es zuzumuten, dass es jetzt gerade doof findet, mich doof findet oder das doof findet, dass eben jemand anderes was macht und dann aber in der Regel, wie gesagt, auch eine gute Erfahrung macht und der Ärger eigentlich schnell vorbei ist und wir vor allen Dingen eben andere Wege dann finden, uns nahe zu sein. Für mich funktioniert das eben stark über ja, Mitgefühl, mit den Gefühlen des Kindes und dann Wege zu finden, wie können wir uns trotzdem eben nahe sein, was können wir anderes tun, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht dich anziehe, aber ich, wenn du angezogen bist, kann ich dir hier vorlesen oder kannst du eine Runde kuscheln kommen oder genau nochmal von mir in den Arm genommen werden und dann kannst du losgehen zur Kita oder sowas zum Beispiel. Also, dass ich dann, ich finde mittlerweile da sehr schnell einen Weg, der sich dann wieder stimmig anfühlt, wenn ich es wahrgenommen habe. Und weil wir da vermutlich auch ein gutes Netz haben, also für mich ist diese Versorgung zu wissen, die sind gut versorgt durch andere Personen, das ist für mich zum Beispiel eine Voraussetzung, um eben kein oder kaum schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und da passt auch die nächste Frage, gehört für dich als Unterstützung im Wochenbett aus feministischer Perspektive auch dein erweiterter Familienkreis und Freundinnen dazu? Ja, unbedingt. Also ich würde ja sagen, genau, ein Wochenbett aus feministischer Perspektive ist eins, das eben der Mutter die Heilung ermöglicht, die sie braucht und die Ruhe ermöglicht, die sie braucht. und absolut auch den Austausch. Also das kann ja auch verschieden sein. Manche möchten auch gar nicht ganz so viel Ruhe, sondern vor allen Dingen auch mal jemand, der da sitzt und mal fragt, wie geht's dir denn? Und jemand, der zuhört, zum Beispiel. Aber ja, auf jeden Fall, dass sozusagen es da ein Dorf ist, das diese Mutter versorgt, körperlich, aber natürlich zum Beispiel auch durch Ernährung und so weiter, aber auch mental und emotional sozusagen, das finde ich, ja, wäre für mich ein ideales Wochenbett. Und genau, da gehört weitere Unterstützung auf jeden Fall dazu, zum Beispiel so, wie wir sie hier eben erfahren, durch Menschen, die für uns mitkochen oder die mal die anderen Kinder mit, weiß ich nicht, rausgenommen haben, nachgefragt haben, ne, sollen wir die mal mit auf den Spielplatz nehmen oder so. Aber wir haben das eben auch teilweise konkret organisiert. Wir haben bei bestimmten, also bei Familien, mit denen die Kinder befreundet, mit den Kindern, die Kinder befreundet sind, vorher teilweise gefragt, wann, an welchen Wochentagen könnten die Kinder eben mal mitkommen zu denen oder auch vor allen Dingen rund um die Geburt, wenn es irgendwie spontan nötig gewesen wäre, dass jemand das Kind informiert, das große Kind, das dann irgendwie vor der Schule steht oder ne, wenn wir hier nicht gewesen wären und nicht so schnell die Betreuungsperson hätte da sein können oder so. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht und uns gekümmert, dass da andere Familien irgendwie im Notfall da sein können und irgendwie geguckt, ne, wann denen das gut passt. Ich habe bestimmte Freundinnen auch gefragt, ob sie bereit wären, dann mal vorbeizukommen, einfach wenn es nötig ist, auch Freundinnen ohne Kinder. Einfach als Backup, also teilweise war das noch gar nicht vororganisiert, was sie dann konkret machen, aber es war auf jeden Fall besprochen, dass es für mich gut war, das zu wissen, dass sie das machen würden als zusätzliche Unterstützung auch für meinen Mann zum Beispiel, um einfach zu wissen, die sind dann um diesen Geburtszeitpunkt und die Wochen danach halten die sich ein bisschen was frei und es ist dann sozusagen, wenn nötig, ja, möglich, das zu organisieren. Sowas haben wir uns gekümmert und das würde ich auf jeden Fall sagen, gehört ja zu dieser feministischen Perspektive auf das Wochenbett dazu. Die nächste Frage ist, wie bekomme ich nachts Raum? Ein Kind hängt an der Brust und eins klebt am Rücken. Ach ja, mit der Fragestellerin hatte ich, glaube ich, auch kurz noch geschrieben, dass das ist nur ihre Horrorvorstellung sozusagen. Das Baby ist noch nicht geboren, aber und das größere Kind ist 3 oder 4. Ich glaube 4, wenn das Baby geboren wird. Und ja, da würde ich sagen, es ist doch gut, dass du jetzt wahrnimmst, dass das deine Sorge ist und dass du eigentlich da mehr Raum möchtest und nicht mit einem Kind vorne, einem hinten im Bett schlafen möchtest. Und da kann man jetzt schon mal gut überlegen, wie ist das möglich, dem größeren Kind, oder das ist ja möglich, das irgendwie ein bisschen anders zu üben, wenn das jetzt anscheinend sehr nah an dir klebt. Dann könnte es üben, am Papa zu kleben zum Beispiel, indem du vielleicht auch eine Zeit lang gar nicht mit im Bett schläfst oder der Papa mit im Zimmer des Kindes schläft oder was auch immer da für euch der Weg ist. Das weiß ich nicht. Aber darüber nachzudenken, wie können wir das rechtzeitig schon mal einführen, damit das dann klar ist, so ist es hier zum Beispiel, dass mein Mann nachts sollte ein anderes Kind wach werden, was schon vorkommt, also auch das mittlere Kind kommt dann teilweise noch zu uns mit ins Bett und manchmal kommen auch alle hier noch mit ins Bett, dass dann klar ist, dass mein Mann aufsteht und ich mich darum nicht kümmere, wenn man denn gerade, also erstens muss man ja oft so mit Samthandschuhen um so ein schlafendes Baby oder wie sagt man, auf Zehenspitzen um so ein schlafendes Baby herumgehen und das will man auf gar keinen Fall riskieren, dass es wach wird, wenn es denn schläft. Das heißt, es ist irgendwie nicht so sinnvoll, dass dann die Mutter womöglich auch noch mehr aufsteht oder wach ist, als sie eh schon nachts wach ist, wenn sie denn stillt. Insofern, genau, ist das zum Beispiel bei uns auch auf die Aufteilung und da würde ich doch rechtzeitig für sorgen, dass ihr euch, ja, dass ihr es einfach übt mit dem größeren Kind. Das ist eine Frage der Übung und dann hast du natürlich noch ein Kind an der Brust hängen, ja, aber eben im besten Fall nicht 2 Kinder. Das würde ich doch schon sehr empfehlen. Das große Kind hat gerade eine Mama-Phase und das Neugeborene stillt viel. Papa kann quasi nichts tun. Ja, das ist noch gar keine Frage, aber ich nehme an, die Frage ist, wie können wir das ändern? Also ja, ich bin auch keine Stillberaterin oder Schlafberaterin und Expertin. Ich kann da nur aus meiner Erfahrung berichten. Und ja, ich davon ausgehe, dass das immer oder in allen Prozessen, die ich auch begleite, das ist immer das Erste, ist wirklich wichtig zu wissen, okay, was ist mein Bedürfnis? Das scheint hier auch mehr Raum zu sein. Oder zumindest, ja, vermute ich das. Und da ist natürlich die Frage, wie kann die aussehen? Ne? Ist dieser Raum tagsüber, also muss der unbedingt Nacht sein, weiß ich nicht. Wie kann das tagsüber aussehen? Und wie zeigt sich überhaupt diese Mama-Phase? Wie viel ist Papa denn da? Wie viel sind andere Bezugspersonen da? Welches Bedürfnis des Kindes steht hinter der Mama-Phase? Kann ich nicht beurteilen. Mein Gefühl ist oft, wenn das bei uns so ist, dass ja, dass dann natürlich das Bedürfnis nach Kontakt da ist und dass es mehr mit der Qualität unseres Kontakts zu tun hat als mit der Quantität. Und dass die Voraussetzung aber wirklich ist, dass ich mir klar werde, was brauche ich und was sind meine Rahmenbedingungen für Kontakt mit meinem Kind. Und da, ja, das ist ganz wichtig, mir da klar zu werden und dann aber auch gemeinsam als Paar in der Regel das zu besprechen und klar zu sein, ne? Was sind die Zeiten, die ich begleite, was weiß ich, wenn es um Einschlafen geht oder um andere Übergänge, wer übernimmt da was, das legen die Eltern fest und dann begleiten wir das Kind dabei bei unserem Beschluss sozusagen, aber wir sorgen dafür, dass natürlich Kontakt da ist und dann ist es oft möglich, aus meiner Erfahrung, den Kontakt eben zu verändern. Also zum Beispiel nicht mehr das Einschlafen oder die Nacht zu begleiten, aber eben tagsüber andere intensive Kontaktphasen zu haben, ja, wo sozusagen klar ist, das Kind kriegt genug Zeit mit jedem Elternteil. Und ich kann auch aus der Erfahrung von Klientinnen sagen, also ne, das ist auch durchaus Anliegen, die wir besprechen, gerade in Veränderungsphasen, wenn weitere Geschwisterkinder dazukommen, wie dann die Klientin mehr Raum und ausreichend Raum bekommt und eben nicht automatisch alles macht. Und ja, wenn erstmal klar ist, was ist denn das, was sie macht und was ist das, was er macht. Also wie gesagt, diese Klarheit als Eltern ist eigentlich eine wirklich große Voraussetzung, das dann zu vertreten vor dem Kind. Dann geht das oft viel leichter als vorher vermutet, weil diese Unklarheit und dieses ich hänge an meistens dann Mama, kommt oft auch aus einer Unsicherheit und aus einer Erschöpfung auch der Mütter, die dann einfach sagen, ja gut, dann ja, mache ich das auch noch oder mache ich das auch noch. Dann sind sie, wie gesagt, aber immer erschöpfter, machen das halbherzig und dann leidet eben wieder die Qualität des Kontakts, dann ist das Kind irgendwie unbefriedigt. Und das ist so ein kleiner Teufelskreis, ne? Also dann, und dann wird es aber immer mehr wieder, fordert es dann wieder mehr Mama ein und hat das Gefühl, es geht nur ich, dann mache ich wieder noch mehr und dann werde ich noch erschöpfter und so weiter. Und deswegen ist es, um da rauszukommen, oft sehr wichtig, wie gesagt, erstmal zu erlauben, dass das sein darf, dass das eben nicht bedeutet, dass das Kind das alles diktiert, sondern dass ihr euch einmal die Zeit nehmen müsst, wirklich klar zu werden, ja, was ist das, was ich hier leisten kann und will. Wie gesagt, wie verteilen wir das untereinander und dann können wir das auch mit einer ganz anderen Klarheit dem Kind gegenüber vertreten, so wie ich es ja tatsächlich ja sehr gut vertreten konnte und kann, wenn ich eine Pause mir nehme oder eben sowas wie das Wochenbett sage, ja, nee, das sind jetzt aber hier, ist jetzt hier meine Zeit. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht um dich kümmere, aber ich leiste eben nur bestimmte Dinge und das habe ich so beschlossen und das finde ich in Ordnung. Genau, dann ist es auch viel leichter für mich, diesen Frust zum Beispiel zu begleiten, ohne irgendeinen inneren Vorwurf an das Kind, weil es natürlich nicht, also das Kind muss das auch dann gar nicht toll finden, aber dann kann ich viel leichter mit diesem Frust eben auch umgehen. Ich hoffe, das sind ein paar Gedanken, die hilfreich sind für dich oder euch. So, es gibt noch zwei Fragen. Wie organisiere ich mir mal eine echte Stunde Freizeit? Ich vergesse das oft einzufordern. Ja, ich glaube, du hast dir die Frage selbst beantwortet. Genau, indem du es einforderst oder einfach besprichst. Also ich glaube, dass für mehr freie Zeit sind verschiedene Aspekte wichtig. Das erste ist die innere Haltung und die innere Erlaubnis, dass du diese Freizeit haben darfst und dass Care-Arbeit Arbeit ist und auch keine Freizeit und dass ne, jedem Elternteil, egal ob es Erwerbs- oder Care-Arbeit leistet oder wie viel davon Freizeit zusteht. Und dann ist es oft eine organisatorische Frage, weil die eben nicht von alleine passiert. Ja, wir können als Eltern die ganze Zeit beschäftigt sein und immer wieder die nächste Aufgabe übernehmen oder das nächste Ding im Haushalt tun. Das geht immer. Wir müssen, um Freizeit zu bekommen, eine bewusste Zeit uns einplanen. Und das müssen wir in der Regel auch vorher mit den anderen Erwachsenen im Haushalt besprechen, weil ja, das bedeutet ja, dass meist jemand anderes dann die Care-Verantwortung übernimmt. Insofern würde ich euch empfehlen, auch vorher zum Beispiel, wenn es jetzt das Wochenbett betrifft, auch zu besprechen, ja, ist da Freizeit vorgesehen oder Erwerbsarbeitszeit womöglich für eine Person? Wie viel? Und, ne, also, was weiß ich, wenn es, also meistens muss ja die Mutter irgendwie alle Bedürfnisse erstmal hinten anstellen und alle Hobbys und so weiter lassen. Und wenn der Vater zum Beispiel oder die andere Mutter Hobbys hat oder irgendeinen feste Freizeittermin, ist es sicherlich gut zu besprechen. Was ist da die Erwartung? Wird das weitergeführt? Und in diesem Zeitraum passt das nicht? Und genau, wie sieht sozusagen dann Freizeit aus? Gibt es die überhaupt? Bei uns, glaube ich, würde ich sagen, gab es die einfach für niemanden in dieser ersten Zeit. Und genau, das geht jetzt so langsam wieder los. Und was ist genau Freizeit? Ist Freizeit auch, weiß ich nicht, mit dem schlafenden Baby spazieren zu gehen? Ist das in Ordnung für die Person, die das tut? Oder wenn ihr euch da abwechselt? Oder ist das nicht in Ordnung? Ist Freizeit wirklich gar kein Kind zu haben? Und was ist da überhaupt möglich? Das müsst ihr einfach besprechen. Und wenn ihr es rechtzeitig, also wenn ihr das zum Beispiel wochenweise plant, müsst ihr es auch nicht mehr einfordern, dann schreibt ihr es in den Kalender und dann ist da eure Freizeit eingeplant. Und ich würde aber auch immer empfehlen, habt wirklich diese Zeiten von Anfang an und habt die auch als von mir aus stillende Mütter. Also ich meine, da könnt ihr trotzdem eine Zeit lang weggehen. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit abzupumpen und Flaschen und was auch immer. Aber egal, wie ihr das tut, wie gesagt, selbst wenn ihr nur oder voll oder wie auch immer in Anführungsstrichen stillt, könnt ihr ja wahrscheinlich mindestens 1,5-2 Stunden auch mal weggehen. Und dann tut ihr das auch. Und wie gesagt, da können sich alle von Anfang an dran gewöhnen. Und ja, das kann auch bedeuten, dass das die andere Person auch nicht länger kann. Also wenn sich das für euch fair anfühlt, könnt ihr das auch so regeln. Oder ihr könnt sagen, die Person, die nicht stillt, kann auch länger am Stück mal weg sein. Aber dafür die stillende Person dann häufiger, kürzer oder was auch immer. Es ist einfach sehr ratsam, darüber zu sprechen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass diese Care-Verantwortung sonst nie aufhört. Und darüber zu reden, was, wie gesagt, sich da stimmig anfühlt. Und ich würde sagen, genau, auch mal einfach nur eine Stunde rauszugehen oder ins Café zu gehen. Das, für manche Menschen ist das, glaube ich, schnell so, ach, das lohnt sich nicht, da brauche ich es gar nicht erst machen. Doch, ich ermutige euch, tut es oder geht eine Runde spazieren und telefoniert mit einer Freundin oder was auch immer. Ihr kommt dann einfach anders, erholter, entspannter, aufgetankter zurück. Und ja, also nehmt euch auch kleinere Freizeiten und Auszeiten, dazu kann ich euch nur sehr ermuntern. Die letzte Frage ist, ob wir nach wie vor ein Elternteam-Meeting machen. Also wenn sich das auf die Wochenbettzeit bezieht, dann nein, da haben wir es nicht gemacht. Da haben wir uns einfach zwischen Tür und Angel tatsächlich immer wieder kurzfristig besprochen, haben wir schon auch teilweise gemeinsam so den nächsten Tag durchdacht und überlegt, was den Mental Load betrifft zum Beispiel, da habe ich schon auch mitgedacht, ich habe mein Hirn nicht komplett ausgeschaltet oder ausschalten können. Das habe ich schon auch mal was gemacht. Ich habe auch schon mal irgendeinen Termin vereinbart, der mich und das Baby oder so betroffen hat. Fällt mir gerade ein, sowas habe ich schon auch mal übernommen. Das, was sozusagen aus dem Bett heraus möglich war. Und so haben wir dann teilweise eben ein bisschen vorbesprochen, was so die Organisation der größeren Kinder betroffen hat. Tatsächlich nicht das Essen und so, das hat mein Mann wirklich dann komplett übernommen in dem Zeitraum. Das denken wir sonst auch gemeinsam. Genau, aber da haben wir nicht einmal die Woche das gemacht, sondern eben so ein bisschen nach Bedarf. Und ja, jetzt ist das Baby eben schon ungefähr 7 Wochen alt. Wir haben es tatsächlich noch immer noch nicht so richtig wieder angefangen, aber natürlich, also wir besprechen uns und das machen wir dann jetzt so in Halbwochenrhythmen ungefähr. Aber wir werden das auf jeden Fall wieder anfangen und wir werden auch unsere grundsätzliche Care-Verteilung nochmal auflisten, die fest verteilten Aufgaben, weil das ja eine Veränderungssituation ist, in der jetzt neue Aufgaben mit dem Baby sozusagen hinzukommen. Das ist jetzt vor allen Dingen natürlich irgendwie stillen und betreuen, aber es ist ja auch sowas wie Arzttermine. Gibt es schon Dinge ja ums Baby, die jetzt zwar überschaubar sind, aber zeitintensiv. Genau, deswegen werden wir das schon nochmal neu auflisten und gucken, was, wie hat sich vielleicht oder wie verändert sich womöglich irgendwie eine feste Aufgabenverteilung auch durch den veränderten Tagesrhythmus. Wer übernimmt da genau was? Das werden wir nochmal neu oder einfach nochmal festhalten, was da der Status quo ist und gucken, was gibt es da für kleine und größere Veränderungen. Und dann werden wir auf jeden Fall auch wieder ein wöchentliches Elternteam-Meeting machen, weil sonst unser gesamtes Organisationssystem ja wahrscheinlich gar nicht funktionieren würde. Wenn ihr dazu noch ein bisschen Anleitung und Tipps wollt, dann könnt ihr euch auf meiner Website für die Warteliste zum Eltern als Teamkurs eintragen. Auf der Seite zum Kurs findet ihr dazu den Link und dann bekommt ihr eine kostenlose Checkliste für das Elternteam-Meeting zugeschickt und auch weitere Erklärungen, auch was ist denn das eigentlich, wenn ihr das jetzt noch nicht gehört habt und was da genau passiert und was wir da besprechen und so, findet ihr da weitere Infos. Den Link tun wir gerne auch in die Shownotes. Ja, so, das war eine verhältnismäßig lange Folge. Ich hoffe, das war interessant, ein paar Einblicke zu bekommen und ein paar Gedanken zu euren Fragen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann kommentiert es super gerne unter dem Post zur Folge bei Instagram. Teilt die Folge mit anderen werdenden oder wieder werdenden Eltern. Und bewertet den Podcast sehr gerne. Schenkt ihm Sterne bei iTunes oder Spotify oder wo immer ihr den Podcast hört. Und eine besondere Freude macht ihr mir, wenn ihr eine Referenz schreibt bei iTunes. Damit sorgt ihr dann dafür, dass der Podcast mehr Hörerinnen findet. Ja, vielen, vielen Dank, wenn du das schon gemacht hast. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann nutzt doch vielleicht die Gelegenheit und hüpf da mal hin. Und auch immer mal wieder bekomme ich E-Mails von euch HörerInnen und freue mich dann sehr mit Feedback, Fragen oder auch gerne Themenwünsche. Dafür bin ich immer offen. Genau, dann könnt ihr euch melden an hallo@hannadrexler.de. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche bzw. wunderbare 2 Wochen bis zur neuen Folge und hoffe, du machst es dir gemütlich in dieser Herbstzeit. Es ist immer eine gute Idee, im Wochenbett oder nicht, dafür zu sorgen, dass es euch gut geht und zu schauen, was ihr dafür braucht. Liebe Grüße, bis bald.